Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Hallo, hallo, hallo. Letztes Jahr hat es geknallt beim ersten Boss.
War irgendwer von euch letztes Jahr auch schon hier?
Ah, sehr gut.
5, 6, 7. Was Hans gerade meinte, von wegen letztes Mal hat es geknallt. Wir hatten eine Rückkopplung, die so doll war. Ich glaube, nebenan in der Kirche sind die Glocken losgegangen. Das war so krass. Deswegen sind wir dann einfach nochmal weg von der Bühne, haben alle Mikros ausgestöpselt, sind dann nochmal hin zur Bühne und haben dann im Sitzen erstmal die... Aber das führt jetzt auch zu weit, ne?
Das ist trotzdem schön, dass alle wieder gekommen sind.
Ja. Ja, könnt ihr uns hören?
Und wir fühlen uns sehr wohl. Ich habe ja in Köln studiert, aber auch ihr zwei habt letztes Jahr die Wiese lieben gelernt. Das ist ja schon so ein bisschen unser Podcast-Wohnzimmer.
Wir waren gestern Abend in Dortmund. Ich muss sagen, Mario als Münchner,
es war super.
Als Bayern-Fan.
Ganz toll war es.
Ja, der Fluchtwagen lief mit laufendem Motor.
Das ist ganz klar. Man kann sich nicht immer überall beliebt machen, aber man muss auch die Wahrheit sagen dürfen. Und das war teilweise gestern nicht so einfach in Dortmund, aber sie haben es dann hingenommen.
Erzähl mal ganz kurz, bevor wir über den heutigen Abend reden, warst du allein auf dem Weg vom Dortmunder Hauptbahnhof in die Location, das waren glaube ich 7 Minuten, was du da erlebt hast.
Ja, das war das klassische Stockholm-Syndrom, was wir da entgegengekommen sind. Wir sind nur 5 Minuten gelaufen, aber zuerst ging es ums Oktoberfest von Dortmund.
Ja.
Dann sind wir Pizza essen gegangen, es stand dran ganz oben, es gibt eine Pizza mit Brezelrand. Nebendran war ein schwäbisches Restaurant und im Kühlschrank war Allgäuer Bier. Ich habe gedacht, das ist ja herrlich, also hier könnte ich ja fast bleiben, aber ich bin trotzdem froh, dass wir jetzt hier sind.
Ja, auch hier gibt es übrigens Büble.
Ne? Ja, ja,
Allgäuer.
Komme ich drauf zurück nachher. Also Nachholspiel hat das Konzept, dass wir immer ein historisches Thema vorbereiten und vorstellen. Es gibt einen Schlaumeier, der das Ganze vorbereitet und zwei Unwissende. Und wir haben jeden Monat, eigentlich fast jeden Monat, auch eine Legendenfolge, in der wir uns mit einer großen Persönlichkeit des Fußballs beschäftigen. Und der heutige Abend ist eigentlich ein legendärer Abend, denn wir haben heute zwei Legenden, die wir gerecht auf zwei Halbzeiten aufteilen werden.
Wer von euch beiden hat sich vorbereitet?
Das machen wir jetzt aus. Nein, das ist doch ganz klar. Wir haben uns das aufgeteilt. Das machen wir so mit zwei Halbzeiten, wie es gehört, für ein ordentliches Fußballspiel. So ähnlich machen wir das heute hier auch. Und wir können auch ganz ehrlich sagen, wir hatten zwei Wunschgäste. Wir haben nur zwei angefragt und beide sind gekommen. Das ist wirklich sensationell. Wir freuen uns unglaublich. Und wir fangen an mit einem Mann, der, man sagt immer so, ein Kind der Bundesliga. Das hört man schon wahnsinnig häufig. Aber es ist wirklich selten so wahr gewesen wie bei Michael Reschke. Es ist unglaublich. Bei Bayer Leverkusen unglaublich lange gewesen. Bei den Bayern gewesen, da werden wir natürlich auch drüber reden. Bei Stuttgart gewesen. Wir können Schalke noch erwähnen, müssen wir aber nicht. Aber es ist unglaublich.
Was hättest du gestern mal sagen müssen?
Ja, gestern haben wir es auch nicht erwähnt. Aber wir haben gesagt, sobald die Tabellenkonstellation eintritt, dass Leverkusen Erster ist, Stuttgart Zweiter und Bayern Dritter.
Du weißt schon, in welcher Stadt du hier gerade bist, oder?
Ja, dann laden wir den Mann ein, der bei den drei Vereinen gearbeitet hat. Und deswegen ist es wunderbar, dass es geklappt hat. Herzlich willkommen, Michael Reschke.
Ja, die große Frage ist, ob die jetzt deshalb vorne sind, weil ich nicht mehr da bin.
Das wollten wir natürlich niemals sagen und werden wir auch nicht tun, aber das ist eine Tabellenkonstellation nach deinem Geschmack, oder?
Ja, ist zumindest total interessant, weil man natürlich viele der entscheidenden Protagonisten kennt. Angefangen von den Trainern bis hin zu der sportlichen Leitung, bis hin eben auch zu vielen Spielern. Und in allen drei Clubs sind da sehr viele Leute, mit denen ich zusammengearbeitet habe, sehr eng zusammengearbeitet. Und dann ist logischerweise auch immer Bindung da. Ne? Das macht schon Spaß und Freude, das tabellarisch dann zu beobachten.
Und was man natürlich auch sagen muss, das habe ich noch gerade eben vergessen zu erwähnen, du bist inzwischen Head of European Football bei einer riesigen Fußballagentur, also immer noch mittendrin im Geschehen. Wir wollen heute deswegen auch sehr viel über Transfers erfahren von dir. Wir haben ja das Vergnügen gehabt, wir beide, also ich hatte das Vergnügen, du die fast Pflicht, würde ich sagen, vorgestern eine Stunde zu telefonieren. Also es war wirklich sehr aufschlussreich für mich. Und ich weiß, wenn wir hier natürlich anfangen wollen, dann mit dem Tabellenführer, auch wenn es Leverkusen ist und das nicht immer so gut ankommt in Köln, aber Xabi Alonso ist natürlich einer, den du ganz gut kennst, aufgrund deiner Geschichte bei den Bayern und natürlich auch jetzt mit Leverkusen noch in Verbindung hast.
Ja, unser Kontakt rührt schon deutlich mehr von der Bayern-Zeit her. Ja, wir haben immer wieder mal Kontakt jetzt auch in Leverkusen, aber ich war damals maßgeblich beteiligt am Transfer von Xabi Alonso zu den Bayern. War in Madrid, habe mich damals zu den ersten Gesprächen mit ihm getroffen, war ja ein absoluter Wunschspieler von Pep Guardiola. Und ich kann nur sagen, vom ersten Moment an, Xavi ist jemand, der hat wirklich Aura, der hat Ausstrahlung, der ist ein ganz besonderer Mensch, der hat eine sehr große Tiefe auch, ja. Nicht nur was Fußball angeht, sondern überhaupt vom ganzen Leben, und das ist ein Weltmann. Und ich habe mich damals wahnsinnig gefreut, wie bei Leverkusen die Chance und auch das Risiko genommen hat, ihn doch als damals recht unerfahrenen Trainer diese Möglichkeit einzuräumen. Und
ähnlicher Typ wie Steffen Baumgart, oder?
Zu Steffen Baumgart nur so viel, wenn wir jetzt eine Lobesarie über Xabi Alonso loslassen, dann ist natürlich klar, was Steffen Baumgart hier in Köln bewegt hat, das ist auch einzigartig. Er ist also auch ein ganz besonderer Trainer. Die beiden sind natürlich vom Typ und von der Ausstrahlung und vom Auftreten her leicht unterschiedlich, ja. Aber beides sind hervorragende Trainer.
Was hast du grundsätzlich für ein Verhältnis zu Köln, also emotional, also jetzt mal unabhängig vom Fußball, wenn man jetzt mal nur die Stadt betrachtet?
Also wenn man meine Sprache hört, kann man so unschwer erahnen, wo ich herkommen könnte. Ja? Ich bin in Frechen geboren und habe in Köln studiert, aber auch lange in Köln gelebt, lebe auch jetzt wieder in Köln, in Junkersdorf, und fühle mich hier, das ist einfach meine Stadt. Fußballerisch, wenn man 35 Jahre lang bei Bayer Leverkusen aktiv war.
Was ist da falsch gelaufen?
Rainer Kallmund ist falsch gelaufen. Der Kalli hat mich sehr, sehr früh als Jugendtrainer nach Leverkusen geholt. Und das waren halt die Zeiten, wo es im Nachwuchs die ganz großen Duelle, ich war ja 17, 19 Trainer in Leverkusen, zur Zeit, wo Christoph Daum, Frank Schäfer, Erich Rutemüller, dann eben auch in den entsprechenden Altersklassen beim ersten FC Köln Trainer war und wo es immer ganz, ganz heiße Duelle gab. Und in der Zeit danach, wo ich Manager geworden bin in Leverkusen, dann war die Rivalität natürlich auf Bundesliga-Ebene und dann gab es sicherlich dann auch mal den ein oder anderen Transfer, meistens von Köln nach Leverkusen, wo ich nicht immer nur Applaus bekommen habe. Beispielsweise, wie wir damals Patrick Helmers verpflichtet haben, da sind die Herzen der Kölner mir nicht so extrem entgegengeschlagen, muss ich korrekterweise sagen. Aber ich mag den Verein, ich schätze den Verein, und es gibt eine Geschichte, die ist immer ganz witzig, wenn ich jetzt ins Stadion gehe, und das mache ich sehr gerne. Ich bin gerne im Kölner Stadion, weil ich finde die Atmosphäre beim FC ist einzigartig und ich liebe dieses Vereinslied. Mir stunze die FC Köln, ist für mich die schönste Hymne im Fußball. Und ich bin mal vor ein paar Jahren, der Kölner sind hin und wieder auch schon mal abgestiegen. Wenn du dann abends in Köln in die Kneipen gehst, heißt jedes dritte Lied ist Mir stunze die FC Köln. Und mittlerweile habe ich halt die Situation, ich bin nicht mehr in Leverkusen, bin nicht mehr aktiv und ich singe die Hymne mit im Stadion. Und dann passiert mir das schon ab und zu, dass die Leute links und rechts gucken und fragen sich, Sie sind doch Herr Reschke, oder?
Ich will jetzt keine Gerüchte in die Welt setzen, aber gäbe es denn die Möglichkeit, vielleicht irgendwann nochmal für den Verein, in dessen Stadt man wohnt, vielleicht auch nochmal tätig zu werden? Oder ist der Zug abgefahren?
Ich werde in der Bundesliga nicht mehr aktiv werden. Und das hat jetzt nicht nur mit dem 1. FC Köln zu tun, sondern mit meiner Lebensplanung. Ich habe über 40 Jahre Bundesliga hinter mir. Das reicht.
Ich will mal sagen, dass du vor vielen Jahren, wenn wir wieder zu Leverkusen zurückkommen, einen Trend mitbegründet hast, der inzwischen vielleicht wieder am Abebben ist, aber damals war es so, dass man häufig Spieler ausgeliehen hat, vor allem von den Bayern, sie wirklich groß gemacht hat und dann wieder zurückgegangen, die dann wieder zurückgegangen sind.
Groß gemacht hat?
Genau, darauf will ich eigentlich hinaus, aber das war auch mit Alaba so, der verliehen war nach Hoffenheim, das war Philipp Lahm, der in Stuttgart war, und dann ist dir aufgefallen, da ist doch einer, den könnte man doch auch holen, nämlich Toni Kroos. Und der ist natürlich inzwischen so, was die Titel angeht, so ungefähr der größte deutsche Fußballer, den es gibt. Das war damals noch nicht so zu erahnen, aber du bist irgendwie auf ihn gestoßen.
Ja gut, ich war ja immer sehr bewandert, auch in den Nachwuchsmannschaften des DFBs, und da war eine Situation, dass ich dem Uli Hoeneß eigentlich immer, wenn wir gegen Bayern München gespielt haben, auf die Nerven gegangen bin, habe ich gesagt, Herr Hoeneß, Sie machen das falsch mit Groß. der ist noch nicht so weit, jetzt bei Bayern München zu spielen. Der braucht einen Zwischenschritt. Leihen Sie den aus nach Leverkusen. Wir sind ideal für den. Wir hatten damals eine sehr junge deutsche spielstarke Mannschaft, ja, mit sehr vielen hochtalentierten Jungs. Ab dem Hönes immer sagt, wir brauchen den Toni. Das ist für den ideal, das ist für uns ideal. Und ich werde es nie vergessen, da war so ein 27., 28. Januar. Klingelt mein Telefon, Hönes. Ja, Reschke, hallo Hönes. Reschke, gilt das noch mit Gruß? Wollen Sie den? Ja, ich sage, wir machen das direkt, wenn wir den ausleihen können. Alles klar, halbes Jahr können wir den haben. Und dann, Toni war verletzt zu der Zeit, ne? Muss man sagen, er war nach U19-Spieler. Ja, war nach U19-Spieler, hatte in dem Jahr zuvor bei den Bayern schon, also als U18-Spieler schon die ersten Einsätze, hat er auch so ein paar Tore schon geschossen, aber in dem Jahr, im zweiten Jahr in der Lizenzmannschaft hing der durch, kam der kaum zum Einsatz. Und er war zu dem Zeitpunkt auch verletzt. Und dann habe ich gesagt, Hönes, bei allem Respekt, ein halbes Jahr ist für uns uninteressant, für Toni uninteressant und auch für Bayern München. Wenn, dann machen wir das nur anderthalb Jahre. Aber anderthalb Jahre kann ich Ihnen jetzt direkt mein Wort aufgeben, ziehen wir das Ding durch. Wenn Sie grünes Licht geben, machen wir das sofort, ja. Ja, und dann hat er gesagt, ja, ich rufe Sie morgen nochmal an. Ne? Und dann lief er am nächsten Tag an, hat er gesagt, das ist jetzt so ein bisschen im Hintergrund. Halbes Jahr hätten wir den Toni ablösefrei bekommen, also ohne Leihgebühr. Sagt er, ja, aber bei anderthalb Jahren müsst ihr 1 Million bezahlen. Müsst ihr das Gehalt komplett übernehmen. Und dann habe ich ihm am Telefon direkt gesagt, machen wir auf jeden Fall. Sind wir gerne bereit zu. Und so kam Toni Kroos dann zu Bayer Leverkusen. Und im ersten halben Jahr war es noch ein bisschen ein Wackler, weil der damalige Trainer, der Name ist mir entfallen. Der war nicht so, war auch nicht ganz so mein Freund, war auch nicht ganz so Tonis Freund. Das hat da nicht ganz optimal funktioniert. Aber dann im Jahr danach kam Jupp Heynckes als Trainer.
Ja.
Und Jupp Heynckes war vom ersten Moment an auch verliebt in Toni Kroos. Und die Geschichte ist ja dann bekannt. Der Toni hat eine sensationelle Saison gespielt bei uns. Hat die beste Scorerquote seiner Karriere bei uns gehabt. Wir waren in dem Jahr mit einer extrem jungen Mannschaft bis zum 24. Spieltag Punkte gleich mit Bayern München gleich auf, sind Vierter geworden. Und Toni hat eine fantastische Saison gespielt und ist dann zurück zu dem.
Wie muss ich mir denn das vorstellen, wenn man so darüber entscheidet, ein Spieler soll kommen, ein Spieler soll ausgeliehen werden oder verpflichtet werden. Wie viele Leute sprechen da dann mit? Weil ich finde, wenn man so liest, oh, dann, keine Ahnung, vor ein paar Jahren bei Gladbach, als Max Eberl, die Älteren erinnern sich, bei Gladbach war, dann hieß es, oh, Max Eberl, der tätigt immer so tolle Transfers. Und dann wird es immer an der einen Person so festgemacht. Und aber im Hintergrund wuseln ja wahrscheinlich, je nach Vereinsgröße, 3 bis 17 andere Menschen. Wie war denn das beispielsweise jetzt in Leverkusen bei so einem Großtransfer? Wie viele Menschen müssen den Daumen heben, dass das dann am Ende durchgeht?
Also das war im Vorfeld schon besprochen mit Wolfgang Holzhäuser und Rudi Völler. Ja, wir haben zu dritt sehr, sehr eng zusammengearbeitet. In Leverkusen war es dann in den Jahren danach auch noch Jonas Bolt, der dazu kam, der eine wichtige Rolle im Club gespielt hat. Das war eigentlich der Kreis, der immer die sportlichen Entscheidungen getroffen hat. Logischerweise in Absprache mit dem Trainer. Aber bei uns in Leverkusen war es schon so, dass die Kaderentscheidungen in erster Linie im sportlichen Bereich von Rudi und mir getroffen worden sind. Nochmal, die Trainer sind immer mit im Boot gewesen, aber ein Verein muss eigentlich bei Transfers aus meiner Sicht immer die Hoheit haben. Ja. Im Fall von Toni war es dann so, dass der damalige Trainer auch gar nicht so begeistert war, aufgrund der Kürze der Zeit, ne, 27., 28. Januar, die Transferperiode endete am 31. Wir haben dann relativ schnell alles geklärt und dann waren eigentlich vollendete Tatsachen geschaffen worden.
Wie kann man sich denn Verhandlungen mit Uli Hoeneß vorstellen? Also Uli Hoeneß ist ja schon also ein Herzmensch, sicherlich auch eine harte Nuss und vielleicht auch hier und da ein bisschen unberechenbar. Ist das angenehm, weil es irgendwie offene Karten, offenes Visier? Oder hat man da auch so eine gewisse, man weiß nicht, was gleich passiert, so als würde man ihn interviewen?
Also ich habe ja zwei Begegnungen mit Uli Hoeneß gehabt. Die eine war halt von Seiten Bayer Leverkusens in einer gewissen Rivalität. Wir sind ja dann auch ein Jahr später, also Toni ist zurück nach München und in dem Jahr, wo er dann in München war, sind wir sogar vor den Bayern gelandet, sind wir Vizemeister geworden, leider Gottes hinter Borussia Dortmund. Da war immer eine Rivalität, aber eine sehr respektvolle. Der Uli mochte mich. Wir haben immer eigentlich einen sehr, sehr guten Austausch gehabt. Und ich kann einmal so auch sagen, ich habe in Leverkusen einmal eine sehr, sehr schwere Zeit gehabt. Und dann war es gerade der Uli Hoeneß, der mir da wirklich zur Seite stand und mich unterstützt hat. Und nachher in der Zeit, wo ich in München war, haben wir Büro an Büro gearbeitet. Und da habe ich jemanden kennengelernt, der sehr, sehr reflektiert war, der ein extrem hohes Maß an Sozialkompetenz besitzt. Ich habe sehr oft erlebt, wie der Menschen, die in Not waren, Institutionen oder wo auch immer, Unterstützung geholfen hat. Ja, das ist eine Seite an ihn, die ich unglaublich schätze. Der in Gesprächen natürlich eine wahnsinnige Argumentationswucht hat. Ja, Uli ist, wenn er von was überzeugt ist, dann ist er überzeugt, dann hat er auch Stahlkappen in den Ellbogen. Aber nichtsdestotrotz war es auch oftmals so, dass er für gute Argumente und für einen intensiven Austausch immer zu haben war und es auch wertgeschätzt hat, wenn man eine klare Meinung hat und die argumentativ sauber darstellen konnte und davon auch nicht abgewichen ist. Aber er ist schon ein interessanter Dialogpartner und die Zeit, wo wir Büro an Büro gearbeitet haben, die erste Zeit war ja, wo er Freigänger war im Gefängnis. Und wenn ich dann in München war, war zu der Zeit ja viel für die Transfergeschäfte beim FC Bayern verantwortlich und war dadurch relativ oft auch unterwegs. Aber jeden Morgen, wenn ich in München war, war um 7:30 Frühstück bei mir im Büro. Und dann lernst du Menschen natürlich, wir haben gewiss 150, 200 Frühstücke gemeinsam gehabt. Dann lernst du Menschen natürlich und ihn sehr intensiv kennen und ich mag und schätze ihn sehr. Auch wenn es ab und zu mal gerappelt hat zwischen uns.
Wie ist denn der aktuelle Kontakt so?
Wir waren vor kurzem noch mal essen.
Frühstücken oder?
Frühstück. Uli ist Münchner und war schon oft bei ihm zu Hause auch. Das ist auch immer sehr nett, da im Garten zu sitzen und auf den Tegernsee zu blicken. Ja, das ist ein schönes Domizil geschaffen. Ja, der Kontakt ist nach wie vor da und der ist nach wie vor gut.
Wir reden gleich noch ein bisschen ausführlicher über die Bayern, weil natürlich Uli Hoeneß immer einer ist, der da rumgeistert. Aber du warst natürlich auch zu der Zeit, als Pep dort war, dort zugange. Deswegen wollen wir da gleich noch einiges hören. Aber um auf die Leverkusener Zeit nochmal zu sprechen zu kommen, da war es ja auch so, dass du wirklich viele Transfers getätigt hast, wo man gedacht hat, okay, wie wechselt jetzt der zu Leverkusen und warum? Wer hat denn das geschafft? Also wir haben vor kurzem telefoniert, hast du gesagt, auf einmal Sami Hyypiä habe ich geholt. Da habe ich gedacht, stimmt, Sami Hyypiä hat ja, klar. Und damals war das nicht so selbstverständlich, dass man aus England plötzlich nach Deutschland kommt.
Also die Sami Hyypiä-Geschichte, die hat wirklich eine ganz witzige Note. Und zwar suchten wir damals, wie gesagt, wir hatten eine sehr junge Mannschaft, wir brauchten irgendwie einen Leader. Wir brauchten jemanden, der die Mannschaft führt, der als Innenverteidiger Erfahrung hat und haben den ganzen Markt gecheckt und haben eigentlich den Spieler nicht gefunden. Und irgendwann ruft mich unser damaliger Headscout an, der Norbert Ziegler. Und der sollte eigentlich eine Spielbeobachtung haben, der war krank. Und da sagt er, du, ich habe im Fernsehen, ich habe Liverpool gegen Manchester United gesehen. Der Sami Hyypiä hat da gespielt. Und dann haben die in dem Bericht gesagt, der verlängert seinen Vertrag nicht. Die Karriere wird beendet beim FC Liverpool nach 10 Jahren. Von denen ja auch 3 oder 4 sogar Spielführer war. Und es ist noch offen, wo der hinwechselt. Kannst du dir vorstellen, das war Sami Hyypiä verpflichten? Sami Hyypiä ist Traumtanz. Also damit brauchen wir uns ja nicht beschäftigen. Und während ich das sage, habe ich schon gedacht, naja gut, was kannst du dir holen, außer einer blauen Nase oder einem blauen Auge, wenn du das einfach mal versuchst? Naja, und wir haben einen riesen Vorteil gehabt. Sami Hyypiä hat in England eine Erklärung abgegeben, ich werde niemals mehr in Liverpool spielen im Trikot von einem anderen Club. Mhm. In der Premier League spielst du halt jedes Jahr in Liverpool. Ja? Und der sollte natürlich da nicht einfach nur dieses eine Spiel ausfallen lassen, sondern für den war klar, ich spiele nicht für einen anderen englischen Premier League. Und dadurch war natürlich auf einmal, welche Liga kommt dann in Frage? Die spanische, die deutsche? Ich spürte auf einmal, da ist eine Chance da. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. In der Woche danach war Länderspiel in Cardiff, Finnland gegen Wales. Und ich hatte immer so die Anwandlung, ich wollte so einen Spieler, bevor wir so eine Verpflichtung durchgezogen haben, ich musste den immer selber sehen, einfach um ein besseres Gespür zu haben. jetzt gar nicht von der sportlichen Einschätzung, weil es ziemlich über die Stand natürlich, aber um besseres Gefühl zu bekommen. Ja, ich also nach Cardiff geflogen, ein Länderspiel angeschaut und Wales hatte damals einen sehr schnellen Stürmer, Bellamy. Und das war beeindruckend, wie der Sammy Hyppier, der mit absoluter Sicherheit eins war, der, mit absoluter Sicherheit der langsamste Spieler, den ich jemals gesehen habe. Wie der den ausgeschaltet hat, das war beeindruckend. Und während des Spiels wurde mir klar, das ist genau der Spieler, den wir brauchen. Was machen wir jetzt? Ne?
Wie alt war der damals? Ganz gut.
34. Und dann habe ich gesagt, du musst dir irgendwas Besonderes einfallen lassen. Und dann hatte halt das Glück, dass ich einen finnischen Freund habe.
Ja.
Der ist der Tom Ring, der ist der Vater von Alex Ring. Der könnte auch bekannt sein. Er hat mal in Gladbach Kaiserslautern gespielt, spielt jetzt in Amerika. Und habe ich den Tommy angerufen und gesagt, Tommy, ich schicke dir jetzt Nachrichten auf Deutsch, du musst mir die auf Finnisch übersetzen. So hatte die Telefonnummer von Sammy Hyppier und habe den dann direkt nach dem Spiel auf sein bewahrtes Handy von mir, also habe mich erstmal vorgestellt, ne, ich bin Manager von Bayer Leverkusen und schickte ihm dann Nachrichten auf Finnisch. Und er hat mir dann erzählt, sagte, ich gucke auf mein Handy und sehe, der deutsche Sportmanager schickt mir Nachrichten auf Finnisch. Er antwortete logischerweise auf Finnisch. Ich die Dinger direkt weitergeleitet an den Tom, übersetzen, hin und her übersetzen. Das Spiel ging so 3-4 Mal, ging der war völlig fertig. Also fertig war der nicht, aber der war amüsiert. Fertig nicht, der war amüsiert. Ja, und dadurch hattest du halt die Tür aufgemacht. Ja, und dann habe ich dann nach der dritten, vierten, habe ich dann geschrieben, boah, wäre total klasse, wenn wir auf Englisch umschalten können. Ja, und eine Woche später war ich dann bei ihm zu Hause in Liverpool. Wir haben uns getroffen, haben von Anfang an einen sehr guten Austausch gefunden. Und ich glaube sogar 34, ich glaube sogar 35, wenn ich mich dann ging es auch um Vertrag. Und dann habe ich gesagt, oh, Sammy, wir haben eine junge Mannschaft, wir haben ihm das alles vorgestellt. Und hab dann gesagt, könntest du dir vorstellen, ja, bei uns zu spielen? Die gesagt, ich könnte mir vorstellen, bei euch zu spielen, aber kein Ja. Wenn dann zwei, ich komme mit Familie rüber und so. Es war so ein bisschen risikolastig für uns. Wie gesagt, der war wirklich nicht mehr der Jüngste. Wir haben dann diesen Zwei-Jahres-Vertrag gemacht und ich kann nur sagen, das war für mich und für den Club, für Bayer Leverkusen geschenkt, diese zwei Jahre Sammy Hyppier. Das war einer der beeindruckendsten Persönlichkeiten, die ich im Fußball kennengelernt habe. Und wer mal auf YouTube geht und gibt Sammy Hyppier Abschied FC Liverpool ein, der wird Bilder sehen. Da bekommst du eine Gänsehaut, wie der nach dem letzten Spiel in Liverpool verabschiedet worden ist. Da ist aber wirklich kein Zuschauer aus dem Stadion gegangen. Die haben gesungen, Sammy, 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 Hyppier, Hyppier. Und das ganze Stadion gesungen, das war beeindruckend. Und ich bin danach noch zwei, dreimal mit ihm auch in Liverpool gewesen. Einmal mit Campino zusammen, das war auch klasse. Das ist ja auch absoluter Liverpool-Fan, ein guter Kumpel von Sammy. Das war schon beeindruckend, mit welchem Respekt und welcher wirklich Zuneigung, Liebe, die dem Sammy Hyppier ging.
War jemals in deiner Zeit die Stadt Leverkusen, also der Standort, irgendwie ein Thema bei Transfers? Also dass Spieler oder vielleicht der Anhang gesagt haben, naja, in Köln ist es vielleicht schöner oder dürfen wir auch in Köln wohnen, wenn wir Leverkusen spielen?
Wie hast du so einen Brasilianer überredet, da nach Leverkusen zu ziehen?
Also, ich würde mal sagen, ein ganz hoher Prozentsatz der Spieler wohnen in Köln oder Düsseldorf.
Ja.
Ja. Aber der Club war natürlich oder ist auch nach wie vor ist einfach noch ein richtig guter Fußballclub, ne? Das muss man sagen. Auch.
Was macht eigentlich Sammy Hyppier heute?
Ich weiß,
Sammy Hyppier?
War das irgendwie?
Der privatisiert.
Ah.
Der hat eine Leidenschaft für Motocross entwickelt. Ja, der sponsort ein Motocross-Team. Fährt auch selber wie verrückt. Und ja, der ist in Finnland. Der war dann nochmal Co-Trainer bei der Nationalmannschaft auch. Ja. Ja, und hat als Trainer ja nachher auch bei uns gearbeitet.
Genau.
Zusammen mit Sascha Lewandowski sogar eine sehr erfolgreiche Zeit gehabt. Aber das ist nicht ganz so sein Ding. Nicht so, wie es Spieler war.
Wir wechseln so langsam den Verein und wollen natürlich auch erfahren, wie es beim FC Bayern für dich war. Vor allem natürlich, wie du da hingekommen bist. Wer dich angerufen hat, war es der Hoeneß. Mal wieder, gab es ein Frühstück schon sehr früh? Oder war es vielleicht der Rummenigge? Der Pep war ja auch noch irgendwie mit involviert. Ich meine, da waren ja sehr viele große Namen. Und dann bist du nach so vielen Jahren Leverkusen nach München gezogen.
Mein Sohn ist hier. Arne, der hat das damals hautnah mitbekommen. Das war für mich eine Zeit von ungefähr 14 Tagen, in der diese Entscheidung dann gefällt worden ist. Ich habe so ungefähr 364 Mal meine Meinung geändert, ja, zwischen bleiben und gehen, weil ich war als 35 Jahre in Leverkusen, muss das sagen, es war einfach mein Club. Ja, ich habe mich in Leverkusen total wohlgefühlt. Da haben sehr viele Leute gearbeitet, an deren Verpflichtungen, also Spieler, aber auch Mitarbeiter, ich entscheidenden Anteil hatte. Ich hatte ein fantastisches Verhältnis mit Rudi Völler, mit Wolfgang Olsen, also mit Jonas Bold. Wir hatten gerade Roger Schmidt als Trainer verpflichtet, hatten eine total interessante Mannschaft. Und ich habe überhaupt keine Ambition gehabt, eigentlich zu wechseln. Und dann kam irgendwann ein Anruf von dem Jan-Christian Dresen, der heute der Vorstandsvorsitzende ist beim FC Bayern, der damals Finanzchef war. Und er sagte, übrigens, Reschke, ich muss mal vorfühlen, sind Sie morgen telefonisch zu erreichen? Und ich dachte, ja, klar, ich bin schon telefonisch zu erreichen. Ja, der Karl-Heinz Rummenigge wird sich morgen bei Ihnen mal melden. Uli war zu der Zeit im Gefängnis. Mhm. Auf jeden Fall rief dann einen Tag später Karl-Heinz Rummenigge an und hat dann Interesse von Seiten des FC Bayern bekundet. Und im ersten Moment, das hat mich natürlich, das hat mir natürlich den Bauch gepinselt, ist ja klar. Ist halt der erfolgreichste Verein in Deutschland. Und wenn du von denen Anfrage bekommst, dann beschäftigst du dich damit auch. Aber das war jetzt nicht so, dass ich da von Anfang an gesagt habe, ich wechsle jetzt auf jeden Fall. Die Gespräche, die dann in den Tagen danach stattgefunden haben, die waren sehr, sehr wertschätzend. Und wenn die Münchner einen wirklich haben wollen, muss ich auch sagen, Rummenigge ist dann auch schon sehr überzeugend in seiner Art.
War das noch am Telefon oder war das dann schon persönlich, das Gespräch? Das
erste Gespräch war am Telefon.
Ja, wann habt ihr euch zum ersten Mal gesehen?
Ja, bei uns gab es Folgendes. Ich war eigentlich emotional so verpflichtet und hatte in kurzer Zeit zuvor auch ein langes Gespräch mit Werner Wenning, dem Konzernchef der Bayer AG, gehabt, das auch für mich sehr wertschätzend war, wo ich dem eigentlich gesagt habe, Herr Wenning, für mich ist eigentlich klar, ich werde Bayer Leverkusen nicht mehr verlassen. Und dann kam halt kurz danach das Angebot von Bayern München. Und ab dem Karl-Heinz Rummenigge dann sogar am Telefon gesagt, bevor ich überhaupt mich ernsthaft mit dem Thema auseinandersetze, muss ich nochmal mit Wenning sprechen, ob der, nachdem ich praktisch mündlich, da spielten ein paar andere Faktoren auch eine Rolle mit, meine Zusage gegeben habe, in Leverkusen zu bleiben, will ich auf jeden Fall mit dem nochmal sprechen und sein grünes Licht für mögliche Verhandlungen holen. Und Wenning hat mir dann am Telefon gesagt, Reschke, wenn Sie mit irgendeinem anderen Club der Welt gekommen wären, hätte ich Sie gefragt, ob Sie zu heiß gebadet haben. Aber Bayern München, hören Sie sich das auf jeden Fall an. Und es gab halt auch eine Vorgeschichte. Ich habe eben erzählt, dass ich mal eine problematische Zeit in Leverkusen hatte und Uli Hoeneß mir damals sehr geholfen hat, auch in persönlichen Gesprächen, und damals schon gesagt hat, der Reschke, kann sein, dass wir irgendwann mal auf Sie zukommen, wie Sie sich dann entscheiden. Wir haben Sie schon immer im Auge, wie Sie sich dann entscheiden, das ist Ihre Sache. Aber eins ist klar, wenn wir nachfragen, erwarten wir, dass Sie auf jeden Fall zum Gespräch nach München kommen.
Mhm.
Und wie Rummenigge mich wiederum angerufen hat, dann an diesem besagten Samstag, hat er mir dann gesagt, ja, Reschke, soll Ihnen einen schönen Gruß bestellen. Ich war gestern bei Udi, habe den besucht, habe den informiert, dass wir jetzt mit Ihnen Kontakt aufnehmen und ich soll Ihnen schönen Gruß bestellen. Sie sollen sich an Versprechen erinnern.
Dann so.
Ja, und so.
Das war die überzeugende Seite des FC.
So nahm die Geschichte dann seinen Lauf. Und ich muss sagen, natürlich war es reizvoll, Bayern grundsätzlich, aber es gab dann ein Argument, das für mich auch total herausfordernd war. Die Möglichkeit, mit Pep Guardiola zusammenzuarbeiten, war wirklich unfassbar. Das hat mich unglaublich gereizt. In dem Wissen, er war nicht involviert in die Gespräche. Ich bin nach München gewechselt, ohne ein Gespräch mit ihm vorher zu führen, und wusste, wenn wir die Ebene nicht zueinander finden, dann kann das auch für mich ein schöner Rohrkrepierer werden.
Aber das erste Treffen mit Pep, wie muss man sich das vorstellen? Ist der offen oder ist er erstmal, dass er jemanden ein bisschen in die Mangel nimmt oder überprüft oder erstmal zappeln lässt, was er von ihm hält? Wie muss man sich Pep da vorstellen?
Das erste Treffen war zwei Tage nach dem WM-Gewinn in Rio. Ja. Sonntags WM gewinnen, montags große Feier in Berlin und dienstags war dann nochmal ein Sonderempfang in München am Flughafen mit den Bayern-Spielern und damals war klar, dass Sammer und Rummenigge auch da sein mussten. Und an dem Töpfer war an diesem Montag, also einen Tag nach dem WM-Finale aus dem Urlaub zurückgekommen und Rummenigge rief mich dann montags in Ruhe und sagte, ja, morgen machen wir die erste Kaderbesprechung, Matthias Sammer, Guardiola, sie und ich. Naja, und dann kam die erste Gesprächsrunde und Rummenigge sagte mir, ja, sie leiten die Sitzung dann. Dann habe ich ihm gesagt, Rummenigge, ich habe noch nie mit Guardiola gesprochen, ich werde keine Kadersitzung in den kleinen Kreis leiten. Mache ich nicht, ne? Sondern wir müssen einen anderen Modus operandi finden. Dann haben wir dann uns auf was geeinigt. Ja, und dann war klar, die Sitzung war von 10 bis 11 Uhr anberaumt, weil um 12 Uhr der Empfang im Münchner Flughafen war und Rummenigge und Sammer mussten also gegen 11 Uhr von der Säbener Straße dann Richtung Flughafen fahren. Mhm. Das ist ungefähr 50, 55 Minuten, ja. Und die Stunde war ein interessantes Gespräch. Hat eigentlich gut gepasst. Ich hatte auch ein ganz gutes Gefühl im Dialog dann teilweise mit Pep. Ja, und 11 Uhr schubst der Matthias Sammer dann den Rummenigge an. Wir müssen zum Flughafen. Die beiden sprungen auf, marsch, aus der Säbener. Und Guardiola blieb sitzen. Ich blieb auch sitzen. Er sagte kein Ton. Er guckte mich nur an. Und fragte mich, Michael, where have you been last year? Oh, ich dachte, weiß gar nicht, wer du bist. Keine Ahnung. Ja, sag ich, I was a manager from Bayer Leverkusen. Guckt mich an und sagt keinen Ton. Nach einer halben Minute sagt er, Michael, where have you been last year? I was manager from Bayer Leverkusen, the Bundesliga club. We finished third in the league. We draw in Munich and we draw in Leverkusen. We lost in Munich, but it's a good club, good players. Wieder eine halbe Minute sagt er, Michael, where have you been last year? Pep, please explain me your question. Michael, it's great to talk with you about football. What's your plan for today? Ja, und der Tag endete dann so gegen 4 Uhr nachmittags. Wir sind direkt aus der Säbener raus, zusammen essen gegangen, haben kreuz und quer über die internationale Spielerlandschaft gesprochen, haben über den Kader der Bayern, über mögliche Verstärkungen, über Fußball allgemein, übers Leben gesprochen und da war vom ersten Moment an eine Bindung da, die auch heute noch besteht und ich kann nur sagen, ich habe Glück gehabt im Fußball, dass ich viele außergewöhnliche Menschen kennengelernt habe, ob das jetzt Jupp Heynckes war, ob das bei ihm von Rudi Völler gesprochen, Karl-Heinz Rummenigge, Hoeneß, ganz gut, Carlo Ancelotti, ich habe die Christoph Daum in seiner ersten Phase mit vielen fantastischen Spielern zusammengearbeitet. Aber ganz klar, die Nummer eins für mich im Fußball ist Pep Guardiola. Er ist ein außergewöhnlicher Mensch und natürlich als Fußballexperte, als jemand, mit dem man sich austauscht, ein absoluter Gigant.
Also die meisten von uns hier im Raum haben noch nicht mit Pep Guardiola gesprochen. Ich habe ja manchmal das Gefühl, also das ist also ein Getriebener und teilweise, also auf mich wirkt es jedenfalls manchmal schon so wirklich wie verrückt manchmal, Fußball verrückt. Wie ist er denn, also ist es wirklich manchmal so, also dass er einen dann auch wirklich nicht quasi loslässt und keine Ausreden durchgehen lässt und dass es teilweise so ist, dass man das Gefühl hat, okay, wenn ich jetzt nicht die richtige Antwort finde, dann macht er mich hier fertig.
Der steht schon unter Strom, ne? Das ist überhaupt keine Frage. Wir haben so nach den ersten Wochen der Zusammenarbeit, bin ich dann mal zu ihm hin und habe gesagt, wäre für mich mal total interessant, mal eine Spielvorbereitung mit dir zusammen zu machen. Einfach um noch besser zu wissen, welche Spieler suchst du, wie betrachtest du Fußball im Detail? Und dann sagt er, ja, pass auf, ich fliege am Sonntag nach Turin. Da ist ein Spiel Juventus gegen AS Rom. Und wir hatten AS Rom in der Champions League. Ne? Mhm. Spielt also kurze Zeit später gegen AS Rom in der Champions League. Wir fliegen zusammen hin und dann haben wir Zeit zu sprechen. Auf dem Flug nach Turin. Hat er erstmal erklärt, wie er Juventus erwartet, wie die spielen, wo die ihre Stärken und Schwächen haben, dann wie er umsieht, ne, mit Stärken und Schwächen und wie er den Spielverlauf so einschätzt. Ne. Und ich werde das nie vergessen. Das war so, als hätte er vorher schon das Drehbuch geschrieben und während des Spiels wir saßen nebeneinander, hat er mich dann immer angeschaut, Michael, who knows football? Das war wirklich toll. Dann habe ich die komplette Spielvorbereitung mit ihm gemacht. Also ich habe keinen Anteil daran gehabt, aber habe halt daneben sitzen dürfen und das dann erlebt und war auch bei den Spielbesprechungen in Rom mit dabei und habe auf der Tribüne gesessen und wusste eigentlich immer schon, was passiert. In welchem Moment pressen wir, wenn wir den Ball gewinnen? Wer verlagert wie das Spiel? Was sind die Lösungsoptionen? Das ist eigentlich das Entscheidende, was er den Spielern immer vermittelt hat. Pep ist ein Offensivtrainer, der den Spielern offensive Lösungsoptionen aufzeigt. Der sagt, wo ist der Gegner verwundbar? Wo können wir am besten den Ball gewinnen? Wie schalten wir dann um? Spiel ging knapp aus, 7-1 für uns. Und ich wusste im Prinzip immer schon vorher, was passierte. Und das habe ja viele Trainer erlebt. Aber jemand, der eine Mannschaft so detailliert einstellt, der einen Gegner so analysiert und der gleichzeitig den eigenen Spielern so viele gute Lösungsoptionen anbietet, wie das bei Guardiola der Fall ist, das ist away from it all, das ist außergewöhnlich schnell. Und diese Zeit mit ihm, die war sensationell.
Du giltst ja als Entdecker von Joshua Kimmich, der zu Pep Guardiola ja auch eine ganz besondere Beziehung hatte. Also ich glaube, das Bild ist allen bekannt, wie Guardiola nach Abpfiff auf Joshua Kimmich einwirkt. Und
er wirkt es schön.
Also es war ein leichtes Schütteln, ne? Wie hast du denn als technischer Direktor, als Kaderplaner, speziell jetzt im Fall Kimmich, dann so den sportlichen weiteren Werdegang oder die Entwicklung auch im Training dann so weiter beeinflussen können oder weiter verfolgt? War es dann nur noch Trainersache oder hast du dann auch irgendwo noch deinen Einfluss nehmen können?
Ja, zunächst ist die Geschichte, wie Joshua Kimmich zu uns gekommen ist, eigentlich ganz witzig. Wie ich in München angefangen habe, die erste Saison, dann sagte Rummenigge mal zu mir, ja, ist ganz gut, wir haben ja auch eine Amerika-Tour, da fahren Sie mit, da lernen Sie mal alle kennen und sind dann so ein bisschen auch Bestandteil mal der ganzen Truppe. Und dann habe ich gesagt, ja, Herr Rummenigge, ich werde nicht mit nach Amerika fahren. Warum? Ja, erstens ist es eine Promotion-Tour, das ist nicht meine Baustelle und zweitens ist es zu der Zeit die U19-Europameisterschaft in Ungarn und bei der deutschen Mannschaft sind 2-3 Spieler, die mich total interessieren und die ich mir nochmal näher anschauen möchte, ob das vielleicht sogar Spieler für Bayern München sind. Ne? Ja, bei der U19-Europameisterschaft. Ja, sag ich, lass mich mal, ich fahre auf jeden Fall hin. Ja, Marco Neppe und ich, wir sind damals der heute technische Direktor von Bayern München, den ich damals mitgenommen habe zu den Bayern. Wir sind damals nach Budapest, haben die Spiele gesehen und während dieser Europameisterschaft war Kimmich halt fantastisch gespielt. Speziell auch im Endspiel 1-0 Sieg gegen Portugal. Und ich hatte halt den Vorteil, dass ich in dem Alter, in dem U19-Alter, auch Philipp Lahm schon gesehen habe. Damals auch als A-Jugendspieler von Bayern München. Und eben auch bei einer Europameisterschaft, ich weiß nicht, ich glaube, die war auf jeden Fall in Skandinavien, ich meine Schweden oder Dänemark, wo Philipp Lahm eigentlich ähnlich agiert hatte wie Joshua Kimmich. Und nach dem Finale, Deutschland gewinnt 1-0 gegen Portugal, bin ich ins Taxi rein und habe den Taxifahrer erstmal gefragt, ob der Englisch oder Deutsch spricht. Hat der beides, wusste gar nicht, was los war. Und da war mir klar, ich kann normal mit jemandem sprechen. Dann habe ich aus dem Taxi raus den Uli Ferber angerufen. Uli Ferber, damals der Berater von Joshua Kimmich. Wir hatten gemeinsam schon den Bernd-Leno-Deal nach Leverkusen abgewickelt. Ich kannte den Uli gut und habe dem gesagt, Uli, wir wollen Joshua Kimmich verpflichten. Dann sagte er, du weißt aber, dass du nicht mehr bei Bayer Leverkusen bist. Ja, sag ich, das ist mir durchaus bekannt. Wir wollen ihn auch nach München holen. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Der Transfer ist ja dann geglückt. Was wichtig war eben in dieser Geschichte, war, dass Pep ein totales Vertrauen hatte. Ich habe ihm den Joe geschildert und habe gesagt, das ist ein Spieler, du wirst lieben, mit dem zusammenzuarbeiten. Und die Verbindung zwischen Kimmich und Guardiola, die Szene, auf die du eben angespielt hast, die waren wir in einem Spiel in Dortmund. Zwar gewinnen in Dortmund und Joshua macht ein sehr, sehr gutes Spiel und der greift sich den nachher und spricht auf den ein. Joe hat mir mal gesagt, der war vor jedem Training in München, vor jedem Training unter Guardiola war der nervös. Vor jedem Training, weil der den wirklich geformt hat. Der hat den auf so viele Details aufmerksam gemacht, wie er sein Spiel nochmal optimieren kann, wie er die Ballannahme, mit welchem Fuß er den Ball zuerst annehmen muss, wie er die Spielfortsetzung gestalten muss, ja, der hat den wirklich ausgebildet und zu einem besseren Spieler gemacht. Und das ist eben auch eine Qualität, die Guardiola hat.
Apropos Guardiola, jetzt fällt mir gerade noch eine Sache ein, weil du gerade schon gesagt hast, der hat seine Mannschaften eigentlich so gut eingestellt, dass man vorher schon wusste, was passiert. Jetzt habe ich gerade an diese Geschichte gedacht, die in München und auch darüber hinaus natürlich legendär ist. Guardiola trifft sich mit Tuchel. Auf einmal hat sich da wohl ein Fußballfachgespräch entwickelt. Und dann haben die ja wohl mit diesen Pfefferstreuern, Salzstreuern alle möglichen taktischen Szenen nachgebaut.
Ja, das ist auch ganz interessant. Der Thomas Tuchel, von dem wir jetzt sprechen, ist ja nicht der, der mit Chelsea die Champions League gewonnen hat, der in Dortmund und Paris Saint-Germain und jetzt auch Bayern München trainiert hat, sondern das war damals der junge Trainer Thomas Tuchel, der Mainz 05 trainiert hatte und in dem Jahr, wo wir uns getroffen haben, zu dritten Sabbatical hatte. Und in den vielen Gesprächen, die ich mit Pep hatte während der Saison, sind wir natürlich auch alle Bundesliga-Trainer mal durchgegangen. Er hatte da durchaus unterschiedliche Blickwinkel zu den einzelnen Trainern. Auch wenn er immer gesagt hat, die sind alle top, top, top. Aber er hatte, so top, findet er die nicht
immer. Es war eigentlich immer das Gefährlichste, gell? Für die Spieler war das doch teilweise wie ein Todesurteil, oder? Also. Top, 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 und dann saß Sebastian Rode wieder auf der Tribüne.
Er wollte auch 1000 Dante sagen.
Aber Thomas Tuchel war ihm, ich habe von Tuchel geschwärmt, ich hatte ein sehr gutes Verhältnis mit Thomas Tuchel. Und für Pep war der auch bleibend in Erinnerung, weil das hat ihm wahnsinnig imponiert. In Mainz hat Tuchel schon versucht, gegen Bayern zu gewinnen, im Hinspiel, damals in seiner letzten Saison in Mainz. Und Bayern hat 2-0 gewonnen in Mainz und die Tore fielen in der 88. und 92. Minute. Das Spiel stand lange auf Kipp. Und in München war das Endergebnis nachher 4-1 für die Bayern, aber bis zur 65. hatte Mainz 1-0 geführt oder auch Chancen zum 2-0 gehabt. Und er fand den auch total interessant. Machte den, sagte, den finde ich gut, das ist ein guter Trainer. Ne? Ja, und ich bin nachmittags dann mal ins Büro gegangen zu ihm, habe gesagt, übrigens, Pep, heute Abend ich treffe mich mit Thomas Tuchel, wir gehen zusammen zum Schumanns Essen. Ach so, Lust. Ja, ich komme mit. Und dann haben wir abends um so um 8 Uhr getroffen. Und von dem Moment an, ich erzähle ja gerne, hört ihr ja, ich bin ja ununterbrochen am Quatschen. In der Gesprächsrunde war ich dann, habe ich Tribünenplatz reserviert. Ne? Und Thomas war Pepiano, würde ich jetzt mal sagen. Der hat also, der hat Barcelona in der Zeit unter Guardiola komplett verfolgt. Der hat den wirklich studiert. Der ist auch in seiner Zeit schon als Jugendtrainer und dann selbst als Trainer von Mainz 05 regelmäßig, wenn er die Möglichkeit hatte, nach Barcelona geflogen, um eben Peps Mannschaft anzuschauen und zu studieren. Und der wusste unheimlich viel. Und dann entfaltete sich ein Gespräch, wo die über Spielszenen gesprochen haben, die 4-5 Jahre zurücklagen, über Auswechslungen, die Pep vorgenommen hat und oder Umstellungen im Spiel. Und die haben dann wirklich mit den Salz- und Pfefferstreuern und den Wein und Champagner, Pep trinkt immer Champagner, Pep trinkt immer mehr Champagner, Thomas und ich haben uns mit Wein vergnügt. Ne? Und die haben dann wirklich die Spielszenen hin und her geschoben und warum hast du das gemacht? Why did you change? What? Und dann, Thomas stellte immer die Frage an Pep. Thomas, do you remember what happened the first half? Und dann liest er das ganze Spiel dann nochmal mit Salz und Pfefferstreuern Revue passieren und hat dann erklärt, warum hat er so reagiert, warum hat er so umgestellt? Und das war wirklich gigantisch, dieses Gespräch. Und das war wirklich ein absoluter Genuss. Und ich kann das noch fortsetzen. Wir hatten noch mal eine zweite Gesprächsrunde, dann ein paar Wochen später, wo der Peter Hermann mit dabei war. Mhm. Peter Hermann, Deutschlands und mein absoluter Lieblings-Co-Trainer, der ja wirklich auch Legendenstatus besitzt und auch ein ganz besonderer Mensch ist. Der war dann im zweiten Mal durch eine glückliche Zufallskonstellation war der mit dabei. Und er rief mich dann am nächsten Tag an und sagte, boah, das war der lehrreichste Tag in meinem Leben. Ich habe immer gedacht, ich hätte Ahnung vom Fußball, aber jetzt weiß ich, ich weiß nichts.
Michael, wir wissen, dass wir auf jeden Fall alle drei zusammen weniger Ahnung von Fußball haben als du. Das ist eins, was klar ist.
Michael, ganz, ganz lieben Dank für deine Zeit.
Dankeschön.
Für die sehr, sehr spannenden Einblicke.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.